Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Sie auch noch mal recht herzlich begrüßen, besonders natürlich wie zu jedem Vortrag diejenigen, die mit Esoterik zu tun hatten in der Vergangenheit oder die irgendwelche Probleme vielleicht haben mit Bindungen auf diesem Gebiet. Ich freue mich, dass trotz dieser Mammut-Vorträge, die wir schon hinter uns haben, diese drei, dass trotzdem noch einige gekommen sind. Ich denke, dass wir auch Gewinn davon haben werden. Jetzt geht es um den Anspruch und die Wirklichkeit der Alternativmedizin. Hat Spiegel Spezial ein Sonderheft rausgebracht, vor 4-5 Jahren, Gesund und Glücklich. Und da beschreibt dieser nicht unbekannte Journalist Henrik Broder über seinen erfolglosen Versuch, eine lebensgefährliche Krankheit mit alternativen Techniken zu behandeln. Ich hatte den Bericht immer ausgelegt, der ist diesmal nicht dabei draußen. Also er hat diese Morbus Crohn-Erkrankung und sehr skeptisch der Schulmedizin gegenüber, hat alles andere, also die wollten ihn operieren, also ist Mittel der Wahl bei dieser Erkrankung. Und er hat gesagt, auf keinen Fall, Akupunktur, Homöopathie, Geistheilung, es erzählt alles, was da passiert ist, er hat immer mehr abgenommen und er war dann kurz davor eben, diese Krankheit nicht zu überleben, bis seine Frau gesagt hat, so und jetzt geht's ins Krankenhaus, ja, und dann ist er operiert worden, also der bis auf, ich glaube, 55 Kilo oder so abgenommen, ja, und ja, jetzt ist er wieder, wie er schreibt, hat er sein altes Kampfgewicht wieder. Und zum Schluss seines Berichtes, der schreibt er, wer dran glaubt, eben an diese Alternativmedizin, muss am Ende, ich sage jetzt noch vielleicht dran glauben, es sei denn, er landet doch bei der Schulmedizin. Ich weiß, dass das ein Satz ist, den mancher, der Alternativmedizin befürwortet, nicht so gern stehen lassen möchte. Aber wir können ja auch noch darüber diskutieren, dann am Ende des Vortrags. Und jetzt Spiegel TV, kurzer Einstieg.
Wenn ganz viele Menschen ganz viel Geld für etwas ausgeben, dessen Nutzen sich wissenschaftlich in keiner Weise belegen lässt, dann nennt man das Homöopathie. Die alternative Heilmethode ist mittlerweile ein Millionengeschäft. Denn Millionen von Menschen sind davon überzeugt, dass Homöopathie hilft, obwohl in den kleinen weißen Kügelchen meist überhaupt kein Wirkstoff enthalten ist. Nicht ein einziges Molekül. Muss man also nur kräftig genug dran glauben? Dirk Schulze über ein medizinisches Phänomen.
Hymne an die Heilkraft der Homöopathie. Praktizierende und angehende Alternativmediziner beim Wochenendseminar in Berlin. Es geht um Erfahrungen, Begegnungen und magische Arzneimittel. Dabei wird gesungen, geplaudert und gelauscht. Prominente Heilpraktiker referieren unter anderem über Folgen einer Geschlechtskrankheit auf das Gesamtwesen. Titel: Medorinum, Schuld, los.
Das ist eine wunderbar tragende Kraft, Medorinum trägt. Medorinum ist großartig. Medorinum macht's möglich. Medorinum macht alles möglich. Es ist eine Energie, die alles sein lässt, die alles ja, sein lässt. Es darf sein. Es ist in Ordnung. Es geht. Und so geht's auch. Und so geht's auch. Und wir könnten jetzt auch anders anfangen. Und wir könnten es auch im Mommseneck machen. Aber wir könnten es auch hier machen. Und deswegen machen wir es jetzt hier so.
Was Nicht-Homöopathen irritieren mag, klingt für Kursteilnehmer schlüssig.
Da passiert sehr viel Geistiges und jeder ist ja da ein bisschen individuell in seiner Geistigkeit.
Ich glaube daran, dass es möglich ist. Weil dieser Glaube daran, dass es möglich ist, macht mir vieles möglich.
Woher kommt dieser Glaube an die Macht der kleinen Kügelchen? Erfinder der Homöopathie ist der deutsche Arzt Samuel Hahnemann. Seine Annahme: Was bei einem Gesunden Symptome hervorruft, kann diese bei einem Kranken heilen. Das war vor 200 Jahren. Inzwischen ist aus Hahnemanns Wunderheilerlehre ein Millionengeschäft geworden. Immer mehr Krankenkassen zahlen mittlerweile für homöopathische Arzneien. Und das, obwohl das Urteil der Wissenschaft vernichtend ist.
Homöopathie ist deswegen hirnrissig, weil sie biologisch völlig implausibel ist. und weil letztlich auch die klinischen Studien nicht zeigen, dass Homöopathie eine Wirksamkeit hat.
Man kann sogar dran sterben, wenn man eine notwendige Therapie im Glauben an die Homöopathie unterlässt.
Trotzdem vertrauen viele Menschen eher einem Heilpraktiker als ihrem Hausarzt. Nicht zuletzt dank Geschichten wie dieser. Bärbel Prenzl Hermansen litt unter Lähmungserscheinungen, bis sie diesen Alternativmediziner aufsuchte. Der Mann gab ihr nach einem langen, einfühlsamen Gespräch eine geheimnisvolle Substanz, die irgendwie geholfen hat.
So.
Mein Leben war sehr schwer und ich habe den Kaustikum bekommen. Kaustikum, das homöopathische Mittel. Ich weiß noch, 110.000 damals.
Was ist Kaustikum?
Kaustikum ist Marmor.
Die magischen Mittelchen werden in Produktionsstätten hergestellt, die auf den ersten Blick nicht anders aussehen als die großer Pharmaunternehmen. Zusammengebraut wird alles unter hygienisch einwandfreien Bedingungen. Streng nach dem homöopathischen Arzneimittelbuch. Doch trotz Hightech, das Prinzip ist das gleiche wie vor zwei Jahrhunderten. Man nehme eine Urtinktur, in diesem Falle Löwenzahnextrakt. Hinzu kommen 9 Teile hochprozentiger Alkohol. Diese Mischung wird dann wieder im Verhältnis 1:10 verdünnt. Immer aufs Neue, viele Male. Geschüttelt wird das Ganze übrigens auch noch.
Hier sehen Sie jetzt das klassische Verschütteln. Das ist die Löwenzahn-Urtinktur auf den Träger, das ist Ethanol 43er. Und hier wird die Information aus dieser Urtinktur an den Trägerstoff übergeben.
Homöopathen nennen das Vermengen und Schütteln Potenzieren. Hintergrund ist die Annahme Hahnemanns, ein Mittel wirke umso stärker, je mehr man es verdünnt. So kommt bei einer D1-Lösung noch ein Teil Wirkstoff auf 10 Teile Alkohol. Eine D6-Arznei bedeutet bereits eine millionenfache Verdünnung. Und spätestens ab einer D23-Potenz ist absolut kein Wirkstoffmolekül mehr vorhanden. Dass ein solches Mittel besser helfen soll als eines mit höherem Wirkstoffanteil, klingt für Homöopathen keinesfalls unlogisch.
Durch das Potenzieren verstärkt man oft auch noch die Wirkung, weil das geht nichts verloren. Es wird übertragen auf diese Trägerstoffe.
Soweit der Glaube. An der Peninsula Medical School im britischen Exeter befindet sich der weltweit erste Lehrstuhl für Alternativmedizin. Professor Edzard Ernst hat dort anfangs versucht, wissenschaftlich fundierte Beweise für die Wirksamkeit der Homöopathie zu finden. Heute ist er deren schärfster Gegner.
200 Jahre Forschung, 200 klinische Studien, sicherlich über 1000 andere wissenschaftliche Untersuchungen. Unter dem Strich ein Nullbefund. Irgendwann muss man sagen, das ist genug. Also die Geduld der Wissenschaft ist ein bisschen am Ende.
Gerade Mittel wie dieses vermeintliche Antidepressivum lassen Ernst verzweifeln.
Hier haben wir ein besonders hübsches Fläschchen normales Tafelsalz in einer Verdünnung C200. Das heißt, es wurde 200 Mal in Verdünnungsschritten 1:100 verdünnt. Das ist weniger als ein Molekül pro Universum, statistisch gesehen. Das heißt, das kostet einiges, aber ist nichts drin. Garantiert nichts, überhaupt nichts, außer dem, was Sie schmecken. Zucker. Ich würde raten, das in Kaffee zu tun. Bisschen teuer so.
Homöopathie-Erfinder Hahnemann sprach seinerzeit von der geistartigen Wirkung seiner Arznei. Anlass genug für Forscher der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paraphänomenen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie fanden wenig Übernatürliches.
Das ist Arsen C30. Das ist Arsen C200. Und das ist Quecksilberoxid Mercurius C30.
Und das sieht nicht nur wieder gleich aus, sondern es ist das Gleiche. Es ist jeweils Zucker. Und wenn wir jetzt diese Etiketten vertauschen würden und weggehen würden, hätten wir keine Möglichkeit mehr festzustellen, was gewesen ist. Kein Stiftung-Warentest, kein Homöopath, weder mit regulären chemischen Mitteln noch mit was anderem könnte man die noch unterscheiden.
Dass in den meisten Fällen kein Wirkstoff mehr enthalten ist, kann durchaus von Vorteil sein. Denn die Ausgangsstoffe stammen bei weitem nicht alle aus dem Biogärtchen, wie die Forscher in ihrem Fachmagazin Skeptiker verraten.
Viele glauben, dass Homöopathie gleichzusetzen ist mit Kräutern oder Kräuterheilmittel. Aber in unserem Skeptiker haben wir bei unserer Sonderausgabe hier einige solcher Stoffe, der Urstoffe der Homöopathie, aufgelistet. Und da finden Sie solche Dinge wie Blei, Sprengstoff, also TNT, man findet hier Milzbrand, Lava, Röntgenstrahlen sogar. Und wenn man jetzt in die neueren Varianten geht, die in moderner Zeit dazugekommen sind, dann haben wir so unterschiedliche Dinge wie Coca-Cola, Elektrizität, Uran, Wasserstoff oder auch Sonnenfinsternisstrahlen. Das heißt, man sieht hier, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Sonnenfinsternisstrahlen helfen allerdings längst nicht jedem. Daher empfiehlt sich der Gang zu einem der bundesweit mehr als 29.000 Heilpraktiker. Doch auch für die ist es gar nicht so leicht, im Gewirr der Globuli den Überblick zu behalten.
Wir haben ja in der Homöopathie, soweit mir bekannt ist im Augenblick, ungefähr 4.500 homöopathische Mittel und tagtäglich werden es neue, weil überall in der Welt werden Stoffe erforscht, werden Stoffe untersucht, macht man Arzneimittelprüfungen. Also ich würde mal sagen, die Homöopathie ist wirklich die dynamischste Wissenschaft, die es gibt. Ich glaube, kaum eine Medizinform forscht so viel.
Bei so viel Dynamik macht es auch nichts, dass am Ende nur reiner Zucker übrig bleibt.
Das ist hier eine C200, eine 1000 hoch minus 200. Von dem Wirkstoff ist jetzt hier nichts mehr drin. Aber 200 Mal ist dieser Stoff, dieses Tollkirschengift, dynamisiert worden, verdünnt und potenziert worden. Also es ist eine sehr potente Arznei, mit der Sie jedes Belladonna-Fieber innerhalb von Stunden wunderbar in den Griff kriegen.
Homöopathie-Pater Hahnemann wurde übrigens durch seine Erfindung reich. Auf seine alten Tage ließ er die Patienten nur noch am Heilfläschchen schnuppern. Auch das half prächtig. Einfach wunderbar.
Okay, so viel zum Einstieg. Mainstream-Esoterik. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Esoterik wie eine Welle über unsere Gesellschaft hereinbricht. Ja? Also wie eine Tsunami-Welle. Wir hatten Zahlen, 30-40% der Bevölkerung haben irgendwie in irgendeinem Bereich esoterische Kontakte. Das ist der Geschmack der großen Mehrheit, Mainstream-Esoterik. Gibt es Esoterikmessen, Engelkongresse, können Sie sich dann auf der Präsentation anschauen, wenn Sie die bestellen, diese Clips. Schwarzbuch Esoterik von Ursula Caberta geschrieben. Ursula Caberta ist im Innenministerium in Hamburg. Sehr zu empfehlen, dieses Buch. Sie schreibt: Es gibt bisher keine Statistik, die die Angebote überhaupt erfasst, geschweige denn bewertet. Deshalb ist nicht bekannt, wie viele Menschen in Deutschland oder weltweit durch esoterische oder okkulte Angebote lebenslang Schaden genommen oder sogar den Tod gefunden haben. Es wird höchste Zeit, in diesem Kontext umzudenken. Also es ist jemand, es ist eine Fachfrau, Diplompsychologin, das ist jetzt nicht irgendjemand, ja, die hat in Deutschland gewisse Stimme, gewisses Gewicht. Sie schreibt weiter, jetzt auf unser Thema bezogen: Wer Hilfe sucht, verliert allerdings leicht den Überblick dadurch, dass sich unter den Heilern auch klassische, ausgebildete Ärzte und Therapeuten tummeln, die den kommerziellen Markt der sogenannten Naturheilverfahren für sich nutzen und anscheinend häufig ihre Ausbildung vergessen. Wir hatten das gestern, es gibt Mediziner, die Fernheilung, also sich in Fernheilung betätigen. Reiki, es ist ein Mediziner verboten, ja. So kann sich zum Beispiel die nach Rudolf Steiner entwickelte Heilmethode einiger anerkannter Befürworter erfreuen. Und jetzt so die Ursache, worin sie das Problem in Deutschland sieht: Durch das nur in Deutschland existierende Heilpraktikergesetz ist vieles möglich, was in anderen Ländern undenkbar ist. Für die medizinische Versorgung von Menschen braucht man kein Medizinstudium. Eine einfache Heilpraktikerausbildung, Dauer 1 bis 3 Jahre, reicht völlig aus. Auch die Heilpraktikerszene ist zu großen Teilen von der Esoterik vereinnahmt. Dies macht es Menschen, die vielleicht eine zweite Meinung zu ihrem Leiden einholen wollen, nicht allein auf die Schulmedizin vertrauen, noch schwerer, sich dubiosen Heilungsangeboten zu entziehen. Und jetzt geht sie da auf dieses Gesetz noch näher ein, der gesetzliche Täterschutz, so nennt sie es. Und es ist auch nicht überzogen, weil sie beschreibt auch wirklich viele Opfer, ja, durch Esoterik. Der gesetzliche Täterschutz für viele Heiler, selbsternannte Therapeuten und Scharlatane beginnt in Deutschland 1939. In diesem Jahr erblickt das Gesetz über die berufsmäßige Heilkunde ohne Bestallung, so nennt sich das, das Licht der Welt. Damit beginnt für viele ein lukratives Geschäft und für die Opfer der Szene die Leidensgeschichte. Haben wir ja schon einiges gehört. Es bedeutet bis heute, dass medizinisch Ungebildete auf die Menschheit losgelassen werden. Es ist in Deutschland heute davon auszugehen, dass von jeder medizinischen Fachangestellten, leider immer noch als Arzthelferin bezeichnet, in ihrer Ausbildung mehr medizinischer Sachverstand bei der Abschlussprüfung abgefragt wird, als bei den Heilpraktikern. Natürlich gibt es auch gerichtliche Auseinandersetzungen um das Heilpraktikergesetz. Die Rechtsprechung ist allerdings unübersichtlich und da zieht sich gern die Politik aus der Verantwortung sozusagen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. Caperta sagt, ich fordere seit Jahrzehnten einen Verbraucherschutz für den Esoterikmarkt. Definition Esoterik, wissen wir, dass es da Definitionen gibt. Eine für einen begrenzten inneren Personenkreis bestimmte philosophische Lehre und wir haben festgestellt, dass das schon lange nicht mehr Esoterik ist, sondern Exoterik geworden ist. Ja. Das war auch das Ziel von einem Herrn, Physiker aus Österreich, Friedhof Capra, der die Roadmap des New Age in Wendezeit konstituiert hat, bewusst oder unbewusst. Er hat das bekannte Buch geschrieben, Das Tao der Physik. Und er hat diese Roadmap hier so aufgestellt, haben wir uns angesehen. Erster Abend, das Interesse für Spiritualität und okkulte paranormale Phänomene sollte gefördert werden. Haben wir uns Medien, Internet angesehen, Film. Die Entfaltung des menschlichen Potenzials soll gefördert werden, haben wir gesehen. Zweiten Abend, also mit menschlichem Potenzial sind natürlich mediale Fähigkeiten gemeint. Dann betrifft es den ganzen Bereich der humanistischen Psychologie, haben wir gestern kurz angeschnitten und heute der Teil sowie auf die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. New Age, wer noch nicht da war, bedeutet eine Zusammenfassung aller spiritueller, religiöser Konzepte Techniken. Also es ist eine Art spiritueller Esoterik-Synkretismus, könnte man auch sagen. Er hat die quantenmystischen Konzepte erfunden. Daraus hat sich eben dann Quantenheilung ergeben. Haben wir uns gestern den Clip angeschaut, können Sie auch für sich nochmal ansehen, wie dann geheilt wird. Wir haben festgestellt, dass es, wenn wir den Ton ausmachen würden, wäre es nicht zu unterscheiden von den Phänomenen in der charismatischen Bewegung, dieses Slain with the Spirit, nach hinten, dieses Rückwärtsfallen. Unsere Betrachtungsweise, wissen Sie, ist hier so aufgebaut, hier sind auch die Quellen, können Sie sich später anschauen, wenn Sie wollen. Naturwissenschaftlich ist sehr wichtig. Wir sind ja hier in einem christlichen Haus und wir glauben daran, dass Gott auch ein Gott des gesunden Denkens ist und dass Naturgesetze auch von Gott gemacht sind. Ja. Deswegen schauen wir uns das Ganze aus einer naturwissenschaftlicher Sicht an. Dann haben wir Literatur hier, Stiftung Warentest, Praxis, Naturheilverfahren, Seelsorge, Psychotherapie, Gesundheit um jeden Preis, ja, verschiedenste Magazine, Psychologie heute, Deutsches Ärzteblatt, können Sie alles mal sich anschauen in Ruhe. Dann haben wir den okkult-esoterischen Bereich, das ist Literatur aus der Szene. Da finden Sie Qigong, Reiki, Feng Shui, Handlinienlesen, Tarot, Chakrenlehre, Bachblüten und. Und dann haben wir natürlich den theologischen Teil auch noch. Da ist das Allerwichtigste das Wort Gottes, auf das gründen sich Seelsorger im esoterischen Bereich und vieles andere, auf wird das ein oder andere Buch vielleicht auch nochmal erwähnen, haben wir auch schon erwähnt. Die wichtigste Person der Vergangenheit war Dr. Kurt Koch, weltweit anerkannter Theologe auf dem Gebiet der okkulten, esoterischen Seelsorge. Diesem Buch schreibt er, dass 20.000 Fälle weltweit behandelt hat, also wo er helfen konnte. Und ich habe auch heute wieder von ihm ein Zitat passend für unseren Vortrag mitgebracht. Er schreibt, mit Magie lässt sich nicht spielen und auch keine wissenschaftlichen Experimente durchführen. Esoterisches Weltbild. Wie stellt sich ein Esoteriker die Welt vor? Da gibt es die Transzendenz, oben ohne Zeit, Raum, frei von Materie, da wohnen Engel, Götter, Göttinnen und so weiter, alles durchdrungen von diesem Qi, von dieser universellen kosmischen Energie, Prana genannt oder Ott-Energie und so weiter. Und jenseits des Zaunes unsere reale Welt befinden wir uns und der Esoteriker denkt, man kann sich über Spiritismus, Mantik, Magie, damit umfasst, kann man alles umfassen, kann man sich Hilfe holen aus dieser transzendenten Welt. Biblisches Weltbild dazu, das sieht es ein bisschen anders aus, gibt es auch einen Zaun, Realität und Transzendenz. Und in der Transzendenz gibt es aber die Unterscheidung, denn da gibt es den Bereich Gottes, die Welt Gottes und die Engelwelt, getrennt von der Welt der Dämonen und der Lichtwesen und Göttinnen oder Geistwesen. Und der Herrscher in diesem Bereich ist laut Wort Gottes Satan, Luzifer oder Diabolos. Und das Wort Gottes sagt uns, wer sich Hilfe holt aus diesem Bereich, die Bibel warnt davor, wer sich Hilfe holt aus dem Bereich des Spiritismus, Mantik, Magie, aus diesem übersinnlichen Bereich, der muss damit rechnen, dass er negative Folgen erfährt. Zerstörung, Finsternis, Tod, Destruktion. Hilfe allein erhält der Mensch allein von Gott, aus der Welt Gottes. Ja, es gibt ja so einen allgemeingültigen Maßstab und der lautet in der Medizin oder auch Alternativmedizin, auch in der Medizin, wer heilt, hat Recht. Und wir wollen ein bisschen einen anderen Maßstab anwenden, nämlich wir wollen uns das jetzt mal so anschauen. Die drei Bereiche, Homöopathie, Fußzonenreflexmassage, Akupunktur. Einmal die wissenschaftliche Beurteilung dazu. Wissenschaft sagt, das ist Stand jetzt, von der Bundesregierung herausgebracht, dass jeder Mensch in Deutschland das Recht hat auf bestmögliche Behandlung, also State of the Art, ja, jeder Mensch in Deutschland. Dann wollen wir uns eben diese wissenschaftliche Seite ansehen, ob das erfüllt wird. Dann schauen wir uns die Selbstaussagen der Methode und Technik selber an und dann werden wir wieder so diese esoterische, magische Zuordnung ansehen. Unser Seminarziel war ja, dass wir lernen, selbst zu entscheiden, was okkult ist, was das Wesen der Esoterik ist. Ja, dass wir nicht hinter jeder Ecke denken, das ist okkult oder sonst was, dass wir da das Gefühl dafür kriegen. Ich denke, da sind wir schon fortgeschritten auch. Wir sollen mündig werden, das ist mein Wunsch. Und ich denke, das ist auch der Wunsch Gottes, dass Menschen mündig werden und da unterscheiden können, ja, was ist was. Maßstab braucht man von Seite der Esoterik. Ja. Also sonst könnten wir einfach diskutieren, wer heilt, hat Recht, kann der eine sagen. Ja, okay, dann machen wir es halt. Wir sind Christen und wir wissen, dass Magie sich nicht verträgt mit dem Glauben an Jesus Christus. Und jetzt brauchen wir irgendwo einen Maßstab dafür, dass wir wissen, was ist denn Magie? Und wie versteht sich Magie selbst? Das ist ein magisches Weltbild und das ist auch nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt oder einfach so, dass man das sagt, das ist es, sondern da gibt es Fachliteratur, da gibt es Fachleute dafür, die schreiben das. Das ist Biedermann, das ist Holz, die Faszination der Zwänge im Aberglauben und Petzold. Und da habe ich jetzt, das haben wir uns ja schon mal angeschaut, habe ich für die Dinge, die heute relevant sind, habe ich so ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Die Magie sagt, übernatürliche Kräfte, Strömungen, Energien, Wesenheiten sind allgemein, sind allgegenwärtig und nutzbar für den Menschen. Zweitens, der Mensch steht in universeller Verbindung mit der Natur und dem Kosmos. Dann kommt eigentlich viertens, für uns wichtig, das mit der spirituellen Evolution, das haben wir ja gestern gesehen, Rudolf Steiner, Lehre Anthroposophie. Also viertens, der Mensch repräsentiert den Mikrokosmos und entspricht dem Makrokosmos. Das ist ureigenstes magisches Gedankengut. Dann die Sache hatten wir ja gestern mit Besprechung, Astrologie, also die Sache mit Sympathie, Antipathie. Sechstens, Magies Wille zur Macht, hatten wir auch schon drüber geredet. Also viele, die übersinnliche Fähigkeiten haben, ist tatsächlich so, die kleben oft an der Macht, ja, die wollen es nicht aufgeben. Was heute noch vielleicht interessant ist, der magische Mensch ist ein Kontaktstelle, ein Kanal oder Medium für übersinnliche Wesenheiten. Dann ist die Sache mit Symbolen, Formeln, Ritualen, Zeitpunkten und so. Da geht es eigentlich in die weiße und schwarze Magie, also um Zauberei letztendlich. Das exakte Zusammenspiel dieser Elemente führt dann zum Erfolg. Und Magie selbst sagt, sie versteht sich in ihrem innersten Wesen im direkten Gegensatz zum christlichen Glauben. Also jede Hexe, moderne Hexe, macht einen Riesenbogen um einen Christen. Ja. Aber Magie steht nicht im Gegensatz zu anderen Religionen. Also, ja. Dann haben wir noch die Aussage, Kernaussage der Bibel über Magie und Okkultismus. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du nicht lernen, tun nach den Gräueln jener Heiden. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse. Oder ein Wahrsager oder ein Wolkendeuter oder ein Schlangenbeschwörer oder ein Zauberer oder ein Bannsprecher oder ein Medium oder einer, der einen Wahrsagegeist hat oder jemanden, der die Toten befragt. Das ist krasser Gegensatz zu Gott. Wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Du aber sollst dich gänzlich halten an den Herrn deinen Gott. Also wir sehen die Magie. Lehnt es ab und die Bibel lehnt es auch ab. Also da braucht man auch gar nicht sagen, ja, vielleicht können wir es irgendwie zusammenbringen. Das wollen ja manche Menschen. Müssen wir nicht, ja. Und es geht nicht. Okay. Homöopathie, Fußzonen, Reflexmassage, Akupunktur. Schauen wir uns mal die Bereiche an. Homöopathie haben wir ja schon ein bisschen vorgegriffen durch den Film. Da können wir ein bisschen da schneller durchgehen. Also Sie müssen auch entschuldigen, wenn ich manches überspringe, muss mich an Zeitvorgaben auch halten und Schwerpunkte setzen. Sie können, wie gesagt, alle Vorträge haben als Kinoversion und mit einschließlich aller Videoaufzeichnungen. Die Homöopathie, interessanter Videoclip, wird aber auch erzählt, wie es so hergestellt wird und auch das Potenzieren, was da gemacht wird. Nach Angaben der Wochenzeitschrift Der Spiegel lag im Jahr 2009 der Umsatz an Mitteln der Homöopathie bei 400 Millionen Euro. Also ein Riesengeschäft. Nach Angaben des Bundesverbandes für pharmazeutische Industrie zahlten die gesetzlichen Krankenkassen 9 Millionen Euro für homöopathische Mittel. Nicht mit eingerechnet sind hier jedoch die Folgenkosten für ineffektive homöopathische Therapien. Ja, Wiki, Kurzbeschreibung, Samuel Hahnemann. Und hier ist ja interessant, Wikipedia bezeichnet Samuel Hahnemann als Okkultisten. Ja. Also es, wenn es sich als Referent machen würde, Okkultist ist ja oftmals bei manchen Schimpfwort, würde ich nicht machen, ne? Aber Wikipedia bezeichnet ihn als Okkultisten. Wir haben ein bisschen schon von ihm gehört, deswegen gehen wir da weiter. Die Idee war, die gestörte harmonische Lebenskraft durch geistartige, dynamische Umstimmungskräfte wiederherzustellen. Also geistartige, dynamische Umstimmungskräfte, was das da immer sei. Gibt es diese Ähnlichkeitsregel, haben wir auch schon gehört, Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt. Könnten wir jetzt auf diesen Ursprung eingehen, den China-Rindenversuch, der hat nur bei Hahnemann funktioniert, hat man festgestellt, bei niemand anderen, man konnte den Versuch nicht mehr wiederholen. Ja. Also der muss wohl da eine Infektionskrankheit gerade in dem Moment gehabt haben. Da gibt es den Professor Otto Brodkopp, das ist ein Gerichtsmediziner, der schreibt da, es ist eine Hauptthese der Homöopathie, ein Mittel, das bei einem Gesunden ein bestimmtes Symptom erzeugt, vermag dieses Symptom bei einem Kranken auch zu heilen. Schreibt weiter, doch kann die Arzneimittelfindung durch Prüfung am Gesunden nur als Torheit angesehen werden. Also sagt er als Medizin und belegt es jetzt mit einem Beispiel. Jemand hat Kopfschmerz, nun geben wir ein Mittel, das auch beim Gesunden Kopfschmerz erzeugen würde, wenn es sowas überhaupt gibt. So wird dann die Natur angestoßen, ihre natürliche Abwehr erfolgreicher fortzuführen. Es wird zu einer Verstärkung der Kopfschmerzen kommen, nennt der Homöopath Erstverschlimmerung, dann zur Heilung. Ohne Umschweife gesagt, also so Prokop, das ist Nonsens, dass die Symptome, die uns ein Kranker bietet, vorerst einmal ganz, da sie erstmal ganz unspezifisch sind und eine ärztliche Behandlung nicht an den Symptomen, sondern kausal am Grundübel, an der Ursache anzusetzen hat. Die Homöopathen werfen den Schulmedizinern immer vor, ja, ihr behandelt nur Symptome. Es ist umgekehrt, der Homöopath behandelt Symptome, allein von der AMP, Arzneimittelprüfung her. Beispiel Hypertonie, selbst wenn wir den Kopfschmerz durch Gabe eines Kopfschmerzmittels beseitigen, so beseitigen wir nicht das Grundübel. Kopfschmerz wird wiederkommen. Es ist hier sinnvoll, die Hypertonie anzugehen und anstatt so ein homöopathisches Mittel, eben das beim gesunden Kopfschmerzen erzeugen soll, da einzunehmen. Ja, der Kopfschmerz könnte ja auch noch andere Ursachen haben, wie Hirntumor oder zum Beispiel Menopause, schreibt er hier. Was soll dann das bei der Arzneimittelprüfung an einem jungen Mann noch dazu angeblich, was soll dann ein Mittel, das bei der AMP an einem jungen Mann noch dazu angeblich Kopfschmerzen erzeugt? Man schlage nur irgendein Lehrbuch der inneren Medizin oder der Kinderheilkunde oder Neurologie auf und prüfe diesen zweite Hauptthese der Homöopathie auf Gültigkeit. Also er sagt, es ist absolut unwissenschaftlich. Jetzt schauen wir uns mal das Verschütteln an. Also ich meine, das so viele Deutsche, 400 Millionen gibt man aus für homöopathische Mittel, das gibt man nicht aus für irgendwas. Ja. Es muss ja eine Wirkung da sein. Was ist denn das für Wirkung, die da ist? Also die Homöopathen sagen da selber, beschreiben das Verschütteln. Das Verschütteln nennt man auch Dynamisierung und Potenzierung. Aus diesem Grund werden die homöopathischen Arzneien auch Potenzen genannt. Dieser Dynamisierungsprozess kann über beliebige Fläschchen bis zu 100.000 oder mehr gehen. Die höher potenzierten Mittel enthalten bei chemischer Analyse nur noch Alkohol und Wasser. Die heilende Kraft liegt in der sehr feinen Energie, so sagt es der Homöopath, die durch das Schütteln über eine Reihe von Gläsern in immer andere Konzentrationen auf das Lösungsmittel übertragen wurde. Ja, und gegen diese hohen Verdünnungen, da wehren sich viele Menschen, also nicht nur die Wissenschaft, sondern einfach denkende Menschen. Da gab es diese 10-23-Bewegung, also hier heißt es nur in England, weil in England das Gesundheitssystem sagt, wir wollen kein Geld mehr für Homöopathie ausgeben. 12 Millionen Pfund im Zeitraum von 2 5 bis 2, 9 machen wir nicht mehr. Dann haben sie die 10, 2, 23 Bewegung da ins Leben gerufen. Die hat dann auch in ganz Europa stattgefunden. Das bedeutet, 10, 23, das ist die Verdünnung, ab der kein Molekülwirkstoff mehr vorhanden ist. Und da hat man sich vor Apotheken gestellt und hat dann um 10.23 Uhr diese ganzen Fläschchen geschluckt, um einfach zu sagen, es ist nichts drin. Und deswegen kann man das auch schlucken, einfach einnehmen. Und es passiert gar nichts. Und das war jetzt in Wien zum Beispiel. Nichts drin, nichts dran. Also die warten genau bis 10.23 Uhr. Ja, da gab es auch mal eine Diskussion in Westart, da hat auch einer das ganze Fläschchen da getrunken, ein Journalist. Also ich weiß von einem, der hat sich die Hände auflegen lassen beim Heilpraktiker, dann hat es ihm durchströmt mit Energie, spürbar wirklich. Und dann hat er diese Verdünnung genommen, nichts Ganze, aber etwas zu viel. Und dann hat er gesagt, es war wie elektrischer Strom, den hat es durchschüttelt. Ja? Und also es ist eigentlich jetzt keiner, der jetzt irgendwo sagt, ja gut, Schizophrenie oder sonst was, ne? Also ganz ein realistischer Mensch. Ja? Also von daher, das haben wir ja schon so ein bisschen gesehen, je häufiger man Transzendenzerfahrungen gemacht hat, desto leichter macht man sie. Ja? Und wahrscheinlich war das Problem, dass erst dieses Handy auflegen bei diesem jungen Mann und dann dieses Einnehmen. Die 6, die 60, was ist der Unterschied? Also das stammt hier von Martin Lambeck, Irr die Physik, sehr zu empfehlen, dieses Buch. Er sagt, wenn die Homöopathie stimmt, dann bricht die ganze Physik zusammen. Wenn die Anthroposophie stimmt, bricht die ganze Naturwissenschaft zusammen. Und er widerlegt das auch, dass man sagt, naja, es entwickelt sich halt weiter. Er sagt, es geht nicht, ja. Das hat sich ja schon weiterentwickelt. Es müsste ja, man weiß ja genau, welcher Baustein als nächstes kommen muss nach Quanten und so weiter. Aber das hat nichts mit Esoterik zu tun, mit dieser Richtung, ja. Also da bricht Physik völlig zusammen, ja. Muss man eine ganz neue Physik machen. Ja. Wir hören ihn uns dann selbst an. D6, das ist so viel, wie man unter den Tisch drunter bringt. Das ist ein Mygramm, wird bei Schilddrüsenhormonen verwendet. D60, was glauben Sie? D60 ist also nicht so viel wie eine Erdkugel, ist auch nicht so viel wie ein Sonnensystem, also wie eine Galaxie, sondern wie Milliarden Galaxien. Ein Molekülwirkstoff drin, ja? Ja. Aber wobei, wie kann man die Dinge rausnehmen, weil die kompliziert?
Aber ich habe immer, also ich finde ja so Versuche mit Hunden und mit Babys und alles durchgeführt, die ja nicht beeinflussbar sind, wenn man sich selbst in einen glaubt. Und das hat alles funktioniert. Und da denke ich immer, wie das funktioniert dann an Tieren, an Hunden, Katzen, Hunde, Katzen, und an Babys.
Da, da steht es drin. Da steht es drin. Bernd Harder zu empfehlen, die Sterne lügen nicht, sie schweigen. Er stammt von der GWUP, habe ich heute noch nicht erwähnt. GWUP, Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Paraphänomenen. Sehr wichtige Internetseite, kann man es lesen. Oder auch ESOWATCH oder auch die für Christen auch ehemalige Lichtarbeiter oder Horst Kurt Koch. Aber hier finden Sie die Sache mit diesen Hunden und so weiter. Also das ist, hat man auch nachgewiesen, das ist ja gerade bei Kindern und Hunden oder Tieren ist ja der Placebo-Effekt um ein Vielfaches stärker noch wie bei Erwachsenen. Ja, aber die spüren die Stimmung. Ein Tier spürt ja auch die Stimmung. Also so, aber der, schauen, lesen Sie es einfach mal nach. Ein Tier, ich hatte einen Hund mal, der hat nie gebellt. Immer wenn einer kam, der Alkohol getrunken hatte, hat er gebellt. Ja, oder einfach erst so, das, die spielen ja auch das Wesen und so, von die Stimmung von Menschen und so. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was haben Sie denn für Verdünnung von der Arnika? 200 wahrscheinlich. Also nichts. Arnika als Pflanze ist ja gut, aber in der 200, hier in D60 sehen Sie ja schon, ist ja nichts drin. Ne? Die Frage jetzt, inwieweit jetzt zu einer gewissen Belastung kommt, Bindung kommt oder sonst was, wo es Probleme gibt, wenn Sie noch ein bisschen warten. Okay. Und jetzt tauchen wir uns mal den Professor Lambeck an, der kann da noch einiges persönlich dazu sagen jetzt. Von der GWUP.
Als Physiker interessiere ich mich für die Phänomene im Grenzbereich von Physik und Medizin. Hier jetzt speziell der Homöopathie. Und da denke ich an ein sehr beliebtes Homöopathikum, Belladonna D30. Was ist das? Belladonna, auf Deutsch Tollkirsche, was heißt D30? Das D kommt vom lateinischen Wort für 10. D30 heißt also, dass 30 mal 1 zu 10 verdünnt wurde. Und das entspricht, diese Verdünnung entspricht dem Auflösen von einem Stückchen Zucker in so viel Wasser, wie in 1000 Erdkugeln Platz hat. Jetzt vergleichen Sie mal das Spülbecken, in dem die Gläser gespült werden, mit dem Wasser in 1000 Erdkugeln. Dann verstehen Sie meinen Satz, in keinem Restaurant wird Ihr Glas von den Spuren des vorigen Getränks und des vorigen Trinkers so perfekt befreit wie dieses Fläschchen von Belladonna. Wo Belladonna D30 draufsteht, ist kein Belladonna drin. Besonders wichtig für die Homöopathie ist die Potenz C30, weil Hahnemann verlangt, dass mit Präparaten in C30 die Arzneimittelbilder bestimmt werden. Das C kommt vom lateinischen Wort für 100. C30 heißt also, dass 30 mal 1 zu 100 verdünnt wurde. Hier kann man nicht mehr in Erdkugeln rechnen, sondern nur noch in Milliarden von Galaxien. Nachdem wir wissen, dass in einem Hochpotenz-Homöopathikum nichts drin ist, stelle ich die umgekehrte Frage. Was ist drin? Was drin ist, sagt uns das homöopathische Arzneibuch, nämlich zum Potenzieren, das heißt also zum Verdünnen mit dazwischen geschaltetem Schütteln, verwende man gereinigtes Wasser und Alkohol. Wasser und Alkohol sind aber keineswegs reine Substanzen. In manchen Gegenden enthält Wasser Kalk, in anderen Eisen. Und der Alkohol enthält verschiedene Nebenbestandteile, je nachdem, ob er aus Roggen, Weintrauben, Kartoffeln, Reis, Mais und so weiter hergestellt wurde. Wie viele Nebenbestandteile drin sein dürfen, sagt uns das europäische Arzneibuch. Beim gereinigten Wasser darf der Verdampfungsrückstand je 100 Milliliter 1 Milligramm betragen. Das entspricht D5. Außerdem darf dieses Wasser pro Milliliter nur 100 Mikroorganismen enthalten. Beim Alkohol darf der Verdampfungsrückstand 2,5 Milligramm je 100 Milliliter betragen. Und dazu kommen die flüchtigen Bestandteile. Deren Summe darf 300 ppm betragen, das entspricht D4. Das ist nicht etwa billiger Schnaps, sondern das ist der Apothekeralkohol, mit dem die Homöopathika hergestellt werden. Der Hersteller wird als Wasser bzw. Alkohol immer das verwenden, was gerade am billigsten angeboten wird. Je nach Marktlage entsteht also Eisen in Kartoffel mit Mikroorganismen aus der Spree oder Kalk in Zuckerrohr mit Mikroorganismen aus der Donau. Das heißt, es gibt völlig verschiedene Präparate, die nur zwei Dinge gemeinsam haben. Es steht Belladonna drauf, es ist kein Belladonna drin. Anders gesagt, Hochpotenzpräparate kann man gar nicht herstellen. Der Alkohol darf 16 Nebenbestandteile enthalten. Ich greife eins heraus, das wir alle kennen, das hochgiftige Benzol. Der Benzolgehalt darf 2 ppm betragen, was entspricht D6. Das heißt also, bei Belladonna D30 ist 10 hoch 24 mal mehr Benzol drin als Belladonna. Und bei dem Hahnemann-Präparat in C30, das entspricht D60, ist 10 hoch 54 mal mehr Benzol drin als das, was draufsteht. Somit lautet meine falsifizierbare These: Im Hochpotenzbereich kommt es auf den Inhalt der Flasche gar nicht an. Nur das Etikett wirkt auf Patient und Arzt. Das war der physikalische Aspekt. Ich möchte noch einen medizinischen Aspekt hinzufügen. Ich lasse jetzt mal alle physikalischen Bedenken weg und nehme an, die Homöopathen haben recht. Hier ist zwar kein Belladonna als Materie drin, wohl aber die, wie Sie sagen, Schwingung des Belladonna. Dann muss diese Schwingung irgendwie auf den Menschen wirken. Die naturwissenschaftlich begründete Medizin erklärt die Wirkung der Medikamente dadurch, dass sie auf der molekularen Ebene wirken, das heißt, die Moleküle des Medikaments kommen so nahe an die Moleküle des Körpers heran, dass die Materiewellen von Medikament und Körper sich überlappen und nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip eine Wirkung hervorrufen. Man spricht vom Andocken an einen Rezeptor. Bei der Homöopathie muss das anders sein. Denn diese Rezeptoren können die Schwingungen ja nicht wahrnehmen, weil sie ja nur auf Materie ansprechen. Der Mensch muss also irgendwelche Wahrnehmungsorgane, ich nenne sie einfach Sensoren, haben, die die Schwingungen des Homöopathikums aufnehmen. Wenn das so ist, dann müssen die Lehrbücher Physiologie des Menschen und Pharmakologie und Toxikologie neu geschrieben werden und es ist mindestens ein Nobelpreis für Medizin fällig.
Okay, manchen ist es vielleicht ein bisschen zu tief, aber ich denke, für jemanden, der vielleicht sich mit Homöopathie befasst und sind solche Interviews vielleicht ganz gut. Ich würde da wirklich das Buch empfehlen, Irr die Physik, und draußen liegt noch speziell ein Buch Homöopathie und wir haben hier auch noch eins, liegt auch draußen auf, Heilkraft durch Verdünnen. Reinhard, Dr. Reinhard König schreibt, was der weitblickende Paracelsus, also die Frage ist ja, was wirkt denn jetzt? Ja, was wirkt denn jetzt? 400 Millionen Euro jährlich für Homöopathiker ausgegeben und auch dieses Arnica D200 kostet ja auch Geld. Was der weitblickende Paracelsus in gewaltigen Bildern empfing, hat Hahnemann unter empirischem Beweis gestellt. Unter dem heiligen Akt des Potenzierens löst sich die Heilkraft aus der Fessel der irdischen Struktur und zeugt im kranken Organismus wieder Harmonie. So wie die Sterne ihre Bahnen ziehen, so schwingt auch jedes Individuum in der Dynamik des Universums. Wer sich ein bisschen auskennt, hier kommen wir in den Bereich der Alchemie, der Spagyrik. Ja? Also da versucht man eben die Seele, das Geistwesen der Pflanzen zu extrahieren, in Substanzen hineinzulegen. Spagyrische Medikamente können Sie auch kaufen. Und Menschen sollen dann diesen Geist letztendlich, den Geist der Substanz aufnehmen. Ja? Also sind sehr enge Parallelen zur Anthroposophie, auch zum Pantheismus, Alchemie. Ja, die britische, also Gesundheitsbehörde, hat es jetzt rausgenommen aus ihrem Katalog, wird nicht mehr bezahlt, wird keine Kassenleistung mehr in England. In Deutschland spricht man sich ähnlich aus, also so fordert die Bundes-SPD, Homöopathie aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wird vom Spiegel mit den Worten zitiert, man sollte den Kassen schlicht verbieten, die Homöopathie zu bezahlen. Viele Patienten glauben, die Kassen zahlen nur das, was auch nachweisbar ist. Deshalb adeln die Krankenkassen mit ihrem Vorgehen die Homöopathie. Das ist auch eine Art Irreführung natürlich des Verbrauchers. Das ist noch eine ähnliche Aussage dabei. Homöopathie-Lobby wehrt sich natürlich, also der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Da gibt es natürlich auch Urteile wegen Falschbehandlungen. Zum Schluss oder fast zum Schluss zu diesem Punkt noch eine Info von der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Da heißt es, ein krasses Beispiel für die wachsende Akzeptanz alternativer Verfahren ist die meist komplementär zur Schulmedizin genutzte Homöopathie. Demgegenüber gestellt sei die deutlich formulierte und nach wie vor gültige Marburger Erklärung zur Homöopathie. Die liegt auch außen aus. Und zwar von 1992. Da heißt es, der Fachbeirat der Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg, also das ist nicht irgendetwas, sondern Marburg ist auch eine gewichtige Stimme der Medizin, verwirft die Homöopathie als Irrlehre. Nur als solche kann sie Gegenstand der Lehre sein. In diesem Sinn reicht das Lehrangebot in Marburg aus. Wir sehen jedoch die Gefahr, dass man von uns Neutralität und Ausgewogenheit in diesem Stoffgebiet fordern wird und sind nicht bereit, unseren dem logischen Denken verpflichteten Standpunkt aufzugeben zugunsten der Unvernunft. Wir betrachten die Homöopathie nicht etwa als eine unkonventionelle Methode, die weiterer wissenschaftlicher Prüfung bedarf. Wir haben sie geprüft. Homöopathie hat nichts mit Naturheilkunde zu tun. Oft wird behauptet, der Homöopathie liege ein anderes Denken zugrunde. Dies mag so sein. Das geistige Fundament der Homöopathie besteht jedoch aus Irrtümern. Ähnlichkeitsregel, Arzneimittelbild, potenzieren durch Verdünnen. Ihr Konzept ist es, die Irrtümer als Wahrheit auszugeben. Ihr Wirkprinzip ist Täuschung des Patienten, verstärkt durch Selbsttäuschung des Behandlers. Also, ich meine, da sehr großer Placebo-Effekt. Reinhard König schreibt, dass die Postulierung von Kräften und Schwingungen im Sinne Hahnemanns und anderer Homöopathen führt dazu, dass auch dieses Heilverfahren häufig tief in magisches, esoterisches Denken verstrickt ist. Also hier für Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, ganz wichtige Aussage. Ich würde mich aus Prinzip dieses System ablehnen, deswegen keine Globuli einnehmen. Der Hahnemann war ja auch eigentlich ein Antichrist, da gibt es noch so, also er hat da Jesus Christus da praktisch gelästert, Blasphemie ist da in diesem Zitat. Okay, das nebenbei. Wir hatten die Sache ja, die Frage war ja, was kann denn jetzt passieren, wenn ich jetzt Homöopathika einnehme oder Anthroposophika, muss man auch unterscheiden. Wir hatten das schon jetzt die drei Vorträge so, die Sache mit diesem Trichterphänomen, der Sog der Macht, ja, so dieses Entstehen des Zwanges im Esoterischen und in der Magie, das soll ein Trichter darstellen, wird immer schmäler, vielleicht bringe ich das mal zusammen im PowerPoint, und soll darstellen, dass es dann zur Sucht werden kann und dass es einen immer mehr bindet und dass es dann irgendwann zur medialen Sensibilisierung von Menschen kommen kann, zur Transzendenzerfahrung oder noch zu anderen Kontakt mit Intelligenzen, Erfahrung der Macht. Und das fängt bei kleinen Dingen an, wird dann oftmals immer mehr. Wir schauen uns dann noch Belastungen genauer an am Ende dieser drei Bereiche. Fußzonenreflexmassage. Hatte gestern jemand schon danach gefragt. Selbstverständnis. Sie gliedert sich in den diagnostischen und therapeutischen Teil. Vielleicht kennen Sie ja ein oder andere die Sache. Ich glaube, jemand hat auch die Ausbildung dafür gemacht. Also da werden im therapeutischen Teil wird eben per Daumendruck werden die Reflexzonen massiert und dann werden Schmerzreaktionen beobachtet. Und im therapeutischen Teil versucht man eben über die Schmerzzonen irgendwelche Organe zu beeinflussen. Stammt von Fitzgerald, 20. Jahrhundert, Amerikaner. Eugenes Ingham hat es dann eigentlich aufgebaut von der Philosophie her. Und in Deutschland ist Hanni Marquardt die führende Person für die Fußzonenreflexmassage. Wenn Sie die Ausbildung machen wollen, gibt es hier Seminare wie dieses hier und diese Ausbildung wird sogar als Bildungsurlaub bezahlt, weil die wird durchgeführt von Yoga Vidya und Yoga Vidya ist mit über 2300 Seminaren, Aus- und Weiterbildungen pro Jahr der europaweit größte gemeinnützige Verein für Yoga, Meditationen und Ayurveda. Also wir sehen da auch hier wieder, wie Esoterik im Kommen ist. Ja. Also das stammt jetzt eben von dieser Seite. Ich versuche gerade ein bisschen zu kürzen. Also die Füße sind, hier wird es ein bisschen erklärt auf dieser Seite, das erkläre ich Ihnen dann nochmal genauer, was hier so ein bisschen als Voraussetzung gefordert wird. Eine zentrale Rolle spielt die meditative Haltung der des Behandelnden und das Fließen der Herzenergie. Und da haben wir diese Ausbildungsabschnitte, Einübungen in die Grund- und Behandlungsschema, Fußanatomie, dann Lage der Organzonen, Umgang mit Schmerzen, Ertasten der Zonen und so weiter, die energetischen Ursache funktioneller und organischer Krankheiten soll man kennenlernen. Also das ist so Energiemedizin, wie es in der Esoterik genannt wird. Basiskenntnis in Anatomie, Physiologie habe ich rot. Da mal, da freue ich mich immer, wenn sowas gelehrt wird. Zweiter Ausbildungsabschnitt, verschiedene Grifftechniken. Und dann geht es dann auch schon um die energetische Behandlung, Chakrenzonen, also haben wir im Ayurveda auch die Marmara-Punkte, Prana-Lenkung, also das sind alles Begriffe, wo es um diese Energie geht, um diese kosmische Energie. Heilwirkung mit Edelsteinen und Ölen, da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, dass das praktisch nicht möglich ist. Einsatzmöglichkeiten in Entspannungs- und Wellnessbereichen, in der Physiotherapie, Naturheilpraxis, in Pflegeheimen, ja, auf Rehas. Es wird auch in Altenheimen, ja, das hat mir heute jemand erzählt. Das ist der Kursleiter. Es ist interessant, was da noch bei ihm dabei steht, das habe ich schon neulich erwähnt. Meistens sind auch immer noch irgendwelche andere esoterischen Praktiken dabei. Seit über 20 Jahren Therapeut und Seminarleiter für alternative Heilmethoden und Massagen, Akupunktur, Atemtherapie, also Rebirthing steckt da auch oft dahinter, Reiki, Edelsteintherapie, Meditation. Okay. Da war die Sache noch mit den Edelsteinen, das haben wir gestern durchgegangen. Kristalle können keine elektromagnetische Schwingung empfangen, speichern oder abgeben, wie es oft Kristallheiler behaupten. Und zum Reiki, die Folie ist auch nochmal dabei. Das haben wir gestern ausführlicher behandelt. Internationale Exorzistenkongresse stellen fest, dass die Reiki-Weihe zu den gefährlichsten Verfahren unserer Zeit gehört. Das heißt, dass bei Handauflegen durch Reiki-Meister dämonische Belastungen, ja sogar Besessenheit übertragen werden können. Wir hatten auch Beispiele gelesen, die liegen auch aus. Ich hatte es auch schon erwähnt, es gibt Menschen, ein Arbeitskollege von mir, der ist Reiki-Meister zweiten Grades, der gleichzeitig Akupunktur durchführt und der kann nicht Energie übertragen und der überträgt über die Nadeln Energie. Also einmal als Reiki-Meister und dann noch vom System her der Akupunktur. Man soll, wenn man da jetzt teilnehmen will, offen sein, heißt es hier für Yoga, Meditation, Spiritualität. Indikationen haben wir hier, Blasenentzündung, Blasenbeschwerden, Blähungen, Frauenkrankheiten heißt es hier, Kopfschmerzen, Stressabbau. Dann haben wir hier die Frau Marquardt und sie sagt ja, sie ist ja so die philosophische Gründerin in Deutschland, Heilung oder Verbesserung sämtlicher gestörter Organ- und Gewebefunktionen des Menschen sollen durch die Fußzonenreflexmassage bewirkt werden. Und ja, es geht um die geschwächte Lebenskraft, die soll wieder harmonisiert werden. Sind immer wieder dieselben Ausdrücke. 33 Euro kostet so eine Behandlung in einer Stunde. Und hier wird noch behauptet, genaue Kenntnisse der Zonen, der physiologischen Zusammenhänge, aber auch ein fundiertes medizinisches Wissen der Therapeutinnen sind Voraussetzung für eine wirksame Behandlung. Das schauen wir uns jetzt mal an, dieses anatomische, physiologische Wissen. Dr. Fitzgerald hat den Körper eingeteilt in Längszonen und es geht um Makro- und Mikrosystem. Ja? Also am Fuß haben wir das Mikrosystem, da sehen Sie hier die Wirbelsäule, dann den Dickdarm, die Blase, die Gebärmutter, Symphyse müsste das sein und das entspricht eben diesen Organen, also in den Fersen. Bildschirmähnlich widerspiegelt sich der ganze Mensch, der Makrokosmos im Mikrosystem des Fußes. Hier sieht man es nochmal und hier genauer nochmal. Also hier haben Sie zum Beispiel das Zwerchfell, da haben wir die Lunge, ja, was haben wir noch? Appendixbauhinsche Klappe heißt es hier, so Blinddarm, verschiedenste Organe, Leber. Leber ist hier. Ja, Stiftung Warentest. Die von Fitzgerald willkürlich entworfenen Längszonen am Körper müssen aufgrund heutiger medizinischer Erkenntnisse als Fantasieprodukte angesehen werden. Der ganze Körper ist darüber hinaus in keinem seiner Teile so repräsentiert, dass er von diesem Teil aus behandelt werden könnte. Es existiert keine Basis für die angenommenen Verbindungen zwischen den inneren Organen und den Fußsohlen. Ebenso fehlt ein Nachweis, dass sich an den Nervenenden im Fußgewebe kristalline Säurekristalle ablagern. Die Vermutungen über die Krankheitsursachen sind nach heutigem Stand des Wissens nicht haltbar und führen zu falscher und ungenügender Behandlung teilweise schwerwiegender Krankheiten. Schauen wir es uns halt mal so ein bisschen an. Wir haben das ZNS, PNS, das sensorische Nervensystem, also die peripheren Nerven, und auf der anderen Seite das vegetative Nervensystem. Sympathikus, Parasympathikus, so für die Organe zuständig. Aber es gibt keine Verbindung zwischen diesen beiden. Wie will ich denn über die peripheren Nerven vegetative Nervensystem erreichen? Keine Verbindung bis auf eine Stelle. An der Hinterwurzel des Rückenmarkes hier ist die einzige Stelle. Und da kann man nachlesen, sind dann die sogenannten Hätschen Zonen. Das heißt, dass ich beim Herzinfarkt diese Ausstrahlung habe in den Armen, in den Brustbereich oder bei Pankreas, Bauchspeicheldrüse, dass es an der Haut eben dann sichtbar wird, gerötet wird. Und manche denken auch, dass man das vielleicht auch beeinflussen kann. Also wenn, dann nur über diese Hätschen Zonen. Ja, aber niemals über die Fußsohlen. Da geht nichts, ist nichts möglich. Ja, das könnten ja auch Propriorezeptoren sein. Ich weiß nicht, ob Sie die bei Ihrer Ausbildung hatten. Ja, die sind besonders stark an den Füßen heiß. Das ist auch falsch, denn die findet man an den Gelenken und Muskelspindeln, die Propriorezeptoren. Also da gibt es auch keine Möglichkeit. Ja? Also nicht möglich, die Organe über die Fußsohle zu beeinflussen. Okay, so viel zur Beurteilung. Miss es oder vergiss es, ist für mich so ein wichtiger Satz, ja, so ein Qualitätsmanagement. Und ja. Darf ich Ihnen mit diesem Beispiel antworten?
Weil es tut einfach gut, ob das jetzt auf die Organe wirkt.
Ja. Ich antworte mal mit diesem Beispiel. Eigentlich sah ich schon im Wartezimmer ein Pendel hängen. Ich dachte, bei der Fußzonenreflexmassage braucht er das Pendel ja nicht. Während er mir die Kopfzone an der großen Zehe massierte, merkte ich plötzlich, dass er einen eigenartigen Gesichtsausdruck bekam, als wäre er in Trance. Ich fragte ihn, was machen Sie da? Er antwortete, ich konzentriere mich, um Ihnen Lebensenergie einzumassieren. Als ich nächsten Tag wie gewohnt meine stille Zeit machen wollte, also eine Christin, hatte ich keine Freude mehr an Bibel und Gebet. Ich merkte dann, auf was ich mich eingelassen hatte. Also das Problem ist immer, es gibt sicherlich manche, die machen das rein nur aus Massagegründen, ja? Und aber es kommt immer, es ist wie bei der Sucht, es kommt immer auf Set und Setting drauf an. Es gibt manche, die sind, haben schon mehrere Transzendenzerfahrungen gemacht. Also das esoterische Set ist da, ja. Die machen das ganz leicht auch, ja. Und dann braucht der bloß so ein kleiner Esoteriker sein und da kommt was rüber. Oder aber man ist auch wirklich unbedacht, wie hier, und das ist ein Vollblut-Esoteriker, ja, und der zapft da wirklich die Energien an, der kann einen da geistlich schädigen jetzt. Das ist tatsächlich so. Die Frage ist immer, wie entsteht so eine Belastung, wenn Macht rüberkommt, ja? Oder wie der, was ich erzählt habe, Hände aufgelegt, mit Energie durchströmt. Das kann jemand, der jetzt vielleicht sagt, ich mache das nur einfach aus dem Denken der Massage heraus, ne? Entspannung und so weiter und so. Das hat nichts mit dieser Energieübertragung zu tun, ne? Aber von daher, das ist ja Ziel dieses Seminars, muss man ein Gespür dafür kriegen, sensibel sein, selbst entscheiden. Ja? Es gibt Dinge, wo ich ganz klar, krass sagen muss, das nicht. Ich meine, für mich als Christ ist es so, ich möchte das System nicht unterstützen. Also dieses Yin und Yang, Meridiane und das Qi, diese Macht, die über Gott steht und so. Deswegen, ich denke, dass mir vielleicht eine Fußzonenmassage nichts ausmachen würde. Ne? Aber... Gut, ich denke mir, wenn jemand gerade, also wir haben hier auch ehemalige Esoteriker, dass so jemand sagt, nee, ich lasse die Finger ganz davon, ne? Weil die haben so solche tiefen, negativen Erfahrungen in der esoterischen Welt schon erlebt, dass sie dann sagen, Riesenbogen darum und sowas. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Prinzipienfrage und Problemfrage. Ne? Also aus Prinzip würde ich das System nicht unterstützen. Ich muss nicht gleich ein Problem jetzt kriegen. Ja? Aber es kann durchaus sein, genauso wenn jemand jetzt Yoga, Hatha-Yoga macht, haben wir gestern drüber gesprochen, zweite Stufe, 1 bis 4 ist ja Hatha-Yoga, ist rein gymnastisch wohl am Anfang. Ja? Das kann aber unter Umständen schon zu massiven Belastungen führen, wie wir gestern Beispiel hörten, ja, muss nicht. Aber System aus christlicher Sicht, aber muss man sagen, muss man sich überlegen, will ich das, kann ich das vertreten als Christ oder nicht? Ne? Muss man sich persönlich überlegen. Ja, es gibt Leute zum Beispiel, ich persönlich habe jahrelang auch Meditation ausgeübt, bis zu 4-5 Stunden versucht, Körper zu verlassen und solche Sachen. Und bei autogenem Training bin ich nie dabei. Ja? Also ich bin auf vielen Fortbildungen, autogenes Training, das wird auch immer akzeptiert, geht mir raus, ne? Weil ich mich da auf keinen Fall in irgendwelche Trance-Induktionen einlassen will. Ne? Woher wissen, was richtig ist? Dürfen wir die Fragen trotzdem... Okay. Die fangen normalerweise meistens im Sonnenblut an, da ist ein Röckchen dabei. Bitte, Sie haben? Ich arbeite im Steuerbüro, da haben wir die Alternatoren, die erste hat die andere. Alle Seminare, die wir haben, waren immer so. Okay, ja, danke. Woher wissen, was richtig ist? Jürgen Neidhardt, Theologe und Bibelschullehrer, empfiehlt für Christen, sollte man sich überlegen, wirkt diese Heilmethode zusammen mit einer Philosophie? Kommen bei dieser Heilmethode Begriffe vor, die ich im Okkultismus und in der Esoterik finde? Also es sind so Hilfestellungen jetzt, ja. Arbeitet diese Methode als Ersatz für den Heiligen Geist mit kosmischen Energien oder unpersönlichen Urkräften aus dem Universum? Ist der Weg zur Heilung auf Selbstheilung, Selbsterlösung oder Selbstvergottung des Menschen aufgebaut? Und fünftens, suche ich damit Hilfe im Glauben oder im Aberglauben? Also das sind so seine Empfehlungen, dass man sich da so Gedanken drüber machen kann bei allen Methoden, Alternativmethoden. Okay, Akupunktur. Ich hoffe, Sie haben noch Konzentration. Selbstverständnis der Akupunktur stammt von der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur, die DECFA. Was ist Akupunktur? Die Reizung, also sagt jetzt diese DECFA, die Reizung von Akupunkturpunkten ist wohl die älteste, am weitesten verbreitete Heilmethode der Welt. Durch Einstiche mit Nadeln an genau festgelegten Punkten der Haut können Störungen im Körperinneren beseitigt oder gelindert werden. Akupunkturpunkte liegen auf der Oberfläche an genau festgelegten Punkten. Diese Akupunkturpunkte liegen alle auf Leitlinien, die man als Meridiane bezeichnet. In ihnen kreist nach altchinesischer Auffassung die sogenannte Lebensenergie mit ihren Anteilen Yin und Yang. Diese beiden lebenserhaltenden Kräfte sind im Körper gleichzeitig jedoch als Gegenpole wirksam. Ihr völliges Gleichgewicht im Organismus stellt den idealen Gesundheitszustand dar. Ein Ungleichgewicht führt auf Dauer zur Krankheit. Da gibt es noch die Ohrakupunktur von dem Franzosen Paul Nogier entdeckt. Da heißt es, die Ohroberfläche bildet eine Reflexzone, auf der alle Organe des Körpers abgebildet sind. Also so, wie es vorhin bei der, habe ich da ein Bild dabei, so wie ich es vorhin bei der Fußsohle gezeigt habe. Ja. Also medizinisch-anatomisch können wir das gleich mal verwerfen. Ja. Also, da gibt es keinen Bezug, ne? Obwohl das häufig gemacht wird. Ja. Laufen die Leute eben mit so Akupunkturnadeln im Ohr rum. Die bleiben ja oft auch länger drin. Ja, kann eingesetzt werden in der Anästhesie, Augenerkrankungen, Bronchial-Lungenerkrankungen, gynäkologischen Erkrankungen, Hauterkrankungen, sie überspringen mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, HNO-Erkrankungen, Kinderkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, orthopädische Erkrankungen, urologische Erkrankungen, also mal für den ganzen Menschen. Ja, noch eine Frage? Ja. Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen, sonstige Indikationen, Kollaps, Schmerz-, Schockzustand. Ja, okay. Mit welchen Methoden arbeitet die Akupunktur? Da schreibt die DECFA, ich lese nur das Gelbe, nach dem Verständnis der chinesischen Medizin wird durch den Nadelreiz die Energie, der Qi-Fluss, angeregt und reguliert. Blockaden und Störungen lösen sich auf. Ich hoffe, Sie haben jetzt immer schon diesen Maßstab des magischen Weltbildes im Kopf, um zu wissen, wo man Dinge einreiht. Ja? Das gehört dazu, zu diesem Seminar, dass wir selbst entscheiden können, gehört es jetzt in diesen Bereich oder nicht. Ja, dann gibt es ja auch noch die Sache mit der Moxibustion, das eben über Wärme, das anstatt über Nadeln übertragen wird, also diese Punkte gereizt werden. Auf derselben Seite ist auch interessant, Seite für Akupunktur und plötzlich kommt da Tai Chi. Komisch. Es ist also, oder Qigong, Tai Chi, das ist dann immer irgendwo, sieht man auch, Esoterik, eins zieht das vieles andere nach sich, ja. Okay, da steht noch mal einiges über Tai Chi. Ich überspringe jetzt einiges. Es mag eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann kommt ein Punkt, ab dem das Grauen seinen Anfang nimmt. Ne? Das hat man da bei der Lichtarbeit gehabt. Ne? Und ähnlich kann es auch sein bei Dingen wie Tai Chi. Da habe ich auch einen Bericht von Horst Koch. Ich übte Tai Chi auch als Kampfkunst mit und ohne Waffen ungefähr 16 Jahre lang aus. Gewöhnlich machte ich meine Übung bei Nacht, während das Licht aus war. Ich schloss meine Augen, konnte aber immer noch die Umrisse meiner Hände mit einer Schicht eines weiß scheinenden Lichts sehen. Manchmal wachte ich nachts auf und sah ganz klar die Umrisse meiner glänzenden Hände mit geschlossenen Augen. Ich spürte, dass ich sie mit meinem Tian Mu sehen konnte, dieses dritte Auge. Ein weiteres unerklärliches Phänomen plagte mich. Während ich eines Tages meine Übungen machte, ging in meinem Zimmer der Strom aus und ich dachte, es handelt sich hier um einen allgemeinen Stromausfall. Ich schaute draußen nach und sah, dass da in allen anderen Zimmern Licht war. Im Jahr 1991 traf ich die Entscheidung, dass Yang Shen Chuk Quiao oder so ähnlich einzuüben, bei dem die Seele des Übenden dazu gebracht wird, den Körper zu verlassen und außerhalb des Körpers herumzuschwirren, während man den Körper dort, wo er ist, belässt. Mit dieser die Seele, damit dieser die Seele erwarten kann, wenn sie wieder zurückkehrt. Dies ist eine Qigong-Methode und ist sehr gefährlich. Also es ist jetzt ein Japaner selber und der schreibt so seine Erfahrungen mit Qigong oder Tai Chi. Für mich nur ungewöhnlich, dass wir das auf der DECFA-Seite finden, ja? Also auf der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur. Akupunkturbehandlung kostet 30 bis 70 Euro die Sitzung. Medizinisch-wissenschaftliche Beurteilung. Den Film können Sie sich zu Hause ansehen, diesen Videoclip. Da findet man eine schwedische, also eine Physiotherapeutin, hat eine Doktorarbeit über Akupunktur gemacht. Ja, die müssen das von Schweden aus machen. Und ist hochinteressant, dieser Film. Deswegen ja dieses Zitat, die schwedische Sozialbehörde will eine Verschärfung des 1960 erlassenen Gesetzes gegen Quacksalberei erreichen. Unter anderem soll Akupunktur, Handauflegen, Irisdiagnostik, Zonentherapie und Hypnose verboten werden. Das Zitat habe ich von Manfred Heide. Ja, wie ist es jetzt in Deutschland? Da haben wir ja dieses Ereignis gehabt, dass jetzt, war der Streit, soll Akupunktur jetzt Kassenleistung werden oder nicht? Dafür habe ich jetzt aus dem Kassenarzt, aus dem Spiegel und aus dem Deutschen Ärzteblatt so diese Berichte ein bisschen entnommen, die uns da ein bisschen Aufschluss darüber geben können, wie es jetzt dazu kam, dass ein Teil der Akupunktur Kassenleistung wurde. Also, bisher war es Rücken- und Kniegelenke, waren anerkannt, also Akupunktur bei Rücken- und Kniegelenkschmerzen und nicht bei Kopfschmerz, war ausdrücklich ausgeklammert. Da hat man diesen 5-jährigen Versuchszeitraum gehabt. Da haben sich viele tausend Ärzte dann beteiligt, 100.000 Patienten. Und man hat festgestellt, dass es eben kaum Unterschiede zwischen echter und Scheinakupunktur gibt. Also das war einfach das Ergebnis dieser sehr groß angelegten Studie. Also 300 Millionen hat das Ganze gekostet an Beitragsgeldern. Und das Interessante ist, dass die ärztlichen Mitglieder dieses Ausschusses, die haben gesagt, auf keinen Fall soll es Kassenleistung werden. Also weil es medizinisch nicht haltbar ist. Und dann haben sich die haben das wirklich absolut abgelehnt. Auch die Bezahlung der Akupunktur bei Knie- und Rückenschmerzen strikt abgelehnt. Darf nicht Kassenleistung werden, es ist nicht, man kann es medizinisch, es ist nicht belegbar, das Ganze. Und die Kassenvertreter dagegen argumentierten, dass es es könnte ja doch, vielleicht war das gar keine Scheinakupunktur, das andere, und deswegen müssen wir es trotzdem bezahlen. Hinter dem Hickhack, heißt es hier im Spiegel, stehen massive Interessen, denn auch wenn es sie teuer zu stehen kommt, wollen die Kassen die Akupunktur unbedingt bezahlen. Weil die Methode bei den Patienten extrem beliebt ist. Der Verbraucher möchte das und die Kassen sagen ja. Und die Ärzte stimmen zu, aber jetzt denkt der Verbraucher, da ist ja was Medizinisches dran. Ja, aber die Ärzte haben in dem Ausschuss eigentlich gesagt, da ist nichts dran. Ja, es geht medizinisch, wissenschaftlich, da geht nichts. Ja. Ja, und wie dann Mediziner so sind, die haben dann eben gesagt, dann müssen wir eben irgendwas finden, wie es denn wirken könnte. Also, weil die wollen ja die Sache mit den Yin und Yang und Qi und Meridianen, das geht ja nicht. Ne? Und dann sagen sie mir, es könnte was sein übers Gehirn. Dann hat man Studien gemacht, ja, da könnten jetzt irgendwie Endorphine ausgeschüttet werden, Serotonin, Noradrenalin, das könnte irgendwie Schmerzen lindern. Ja, oder dann Hormonausschüttungen in der Nebennierenrinde, Cortisolausschüttung, um eben das zu rechtfertigen, weil ein Mediziner ist ein Wissenschaftler und er sagt, irgendwo da kann ich nicht weitergehen irgendwie. Ne? Und im Deutschen Ärzteblatt heißt es dann, das fand ich interessant, Moment. Dass diese Jahrtausend, dieses Moment, nee, das muss hier sein. Nun hat der Gesetzgeber aber den transzendenten Bedürfnissen größere Bevölkerungsanteile in einer säkulären Welt Rechnung getragen. Also sagt Deutsches Ärzteblatt, ja. Dass dieses transzendente Bedürfnis der Bevölkerung da ist, ja, entspricht auch unseren Recherchen über die Verbreitung der Esoterik in unserer Zeit, ja. Indem er nicht naturwissenschaftliche orientierte Therapierichtungen einen eigenen Erkenntniskosmos mit der Möglichkeit einer Binnenanerkennung des Nutzens okkulter Methoden eröffnet hat. Also Deutsches Ärzteblatt verwendet diesen Begriff okkulte Methode, ja. Okay, ja. Stiftung Warentest zu dem Ganzen, die Vorstellung vom harmonischen Ausgleich und so weiter, also von diesen Yin und Yang und Qi, das ganze philosophische System entspricht eben nicht dem heutigen Wissen von Krankheit und Gesundheit, ist ein vorwissenschaftlicher Erklärungsversuch. Also Qi oder Meridiane, dieses Ding, da ist nichts da. Okay, miss es oder vergiss es. Michael Kotz schreibt, diese zwei Broschüren liegen draußen aus, diese zwei Hefte, Ausarbeitungen von Michael Kotz, Chinesische Medizin 1 und 2. Er schreibt, das Konzept der Praxis der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, hat sich aus magischen und okkulten Anfängen entwickelt. Die Heilkunde jener Zeit versteht Krankheit als Resultat feindseliger dämonischer Angriffe. Also damit sollten Dämonen abgewehrt werden. Krankheit ist Besessenheit in diesem Sinne. Folgerichtig müssen sich auch die therapeutischen Methoden einer Dämonenmedizin magischer Elemente bedienen. Unten heißt das Akupunkturverfahren existierte bereits im therapeutischen Arsenal der Dämonenmedizin. Insgesamt Einstichspunkte zur Bekämpfung von Dämonen weist ein medizinisches Vorschriftswerk auf. Also diese Einstichpunkte an den Meridianen zur Bekämpfung der Dämonen ursprünglich verwendet. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ja, was ist richtig? Habe ich dann gleich eine Belastung, eine okkulte Prinzipienfrage, Problemfrage? Ich muss, wenn es jetzt ein Mediziner macht, der esoterisch überhaupt nicht belastet ist, also gar nichts anderes macht, ne? Der einfach sagt, ich will jetzt das eben über die Einstiche will ich Endorphinausschüttung, Cortisolausschüttung oder sonstiges bewirken und dadurch Schmerz bekämpfen, wird man sicherlich keine irgendwie Belastungen oder Bindungen haben. Chefarzt in Naila, Krankenhaus, in dem ich arbeite, hat Akupunktur, leidenschaftlicher, da habe ich dann in einer größeren Runde gefragt, ob er denn mit dem Qi arbeitet, also er ist Internist. Und dann sagt er, natürlich arbeite ich mit dem Qi, alle arbeiten damit. Ein anderer Kollege von mir, er ist Anästhesist, war auf Akupunkturkongress gewesen und was wird dort propagiert? Wir müssen mehr mit dem Qi arbeiten. Also ich möchte damit sagen, mit dem Beispiel, kann man es trennen, ist die Frage. Also die esoterische Seite, überhaupt die Technik. Ratschläge, Ablehnung der magischen, okkulten Lehre der Akupunktur. Ablehnung von Ärzten und Therapeuten, die diese Lehre vertreten und anwenden, zum Beispiel, die der DECFA angehören. Akzeptanz der Akupunktur nur zur Schmerzbekämpfung, wenn andere Methoden versagen und der Anwender die Akupunkturmethode für keine andere Indikation ausübt. Also hier muss jeder selbstmündig sein, ja? Frage der Mündigkeit. Sollte der Therapeut oder Arzt andere okkulte Methoden durchführen, ist auch die Art der Akupunktur magisch okkult. Im Zweifelsfall nicht die Akupunktur an sich durchführen lassen. Okay. kommen jetzt zum Abschluss, Belastung und Heilung. Esoterik-Seminar ist immer der wichtigste Punkt jedes Vortrags. Wir haben das ja schon gesehen, je mehr sich hier in diesen, ja, man kann es auch Lebenstrichter sagen, in dieser Lebenszeit da anfüllt, umso höher kann es die Belastung sein. Es kann zur medialen Sensibilisierung kommen oder eben zur Erfahrung der Macht. Und jeder Esoteriker, Okkultist weiß, was das ist. Jeder möchte ja die Erfahrung mit der Macht. Ja. Und in dem Moment, wenn ich Erfahrung mit der Macht habe, bin ich okkult belastet. Magisches Denken entwickelt sich natürlich auch und auch die okkulte Belastung. Die Bibel sagt uns, dass Satan eine Beziehungsebene zwischen ihm und den Menschen aufbauen möchte. Findet man in Matthäus 4, da ist die dritte Versuchung von Jesus. Da sagt Satan, wenn du vor mir niederfällst, er zeigt ihm erst alle Reiche der Welt, wenn du vor mir niederfällst, will ich dir das alles geben. Und genauso ist es, diese Beziehung möchte Luzifer haben. Er gibt den Menschen was. Ein Mensch nimmt natürlich freiwillig von Satan. Und dann kommt der Durcheinanderwirbeler, der Diabolus, fordert dann natürlich Gehorsam. Der Mensch muss Satan dienen, der Teufel hat ein Anrecht auf den Menschen. Es kommt zur okkulten Belastung und Bindung. Kann sich das hier so vorstellen wie bei der Bank. Ich leihe mir etwas aus, muss es zurückzahlen. Genauso, wenn ich aus dem Bereich Mantik, Magie, Spiritismus etwas nehme, muss ich einen Preis bezahlen. In Form von Belastungen, Leben und freier Wille. Sind betroffen, fühlen, denken, auch oft Angehörige sind betroffen. Und das sind so diese okkulten Belastungen. Die wird beschreibt zum Beispiel Dr. Kurt Koch oder Antholzer in dem sehr empfehlenswerten Buch Mächte der Bosheit, Okkultbedrohung und Seelsorge. Könnte man jetzt zu jeder Belastung Beispiele lesen, erzählen. Hatten wir ja auch schon einiges. Wichtig ist auch diese Ablehnung des christlichen Glaubens, die auch immer vorzufinden ist. Spukphänomene treten dann, wenn die auftreten, ist schon ein Höhergrad von Belastung, dann suchen die Menschen meistens Hilfe. Solange noch nur die mediale Affinität da ist, das heißt, man hat übersinnliche Fähigkeiten, kann vielleicht irgendwelche Lampen zerspringen lassen oder solche Dinge, oder ist ein Medium, ja, dass man da ja, Kontakt zu irgendwelchen Geistwesen hat und da Botschaften bekommt. Da ist es noch soweit ganz, ja, für die Leute sagen sie, das ist noch was Gutes. Haben wir gestern auch beim Ingo gehört, bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber dann irgendwann wird eben die Rechnung fällig, dann wird abkassiert. Wie kommt es denn zur Heilung, zur Befreiung? Wir haben gesagt, dieses Bild hat man jetzt schon jedes Mal, dass es kein Ringkampf ist zwischen Gott und Satan, wie im Exorzismus. Ja, wie in diesem Film Der Exorzist, der Priester, da Weihwasser und Kreuz gebraucht und in die Ecke geworfen wird. So ist es, kommt es nicht zur Heilung. Weil wir brauchen uns ja bloß mal dieses Machtverhältnis zwischen Christus und Satan nochmal ansehen. Und es ist sehr wichtig, dass uns das im Bewusstsein bleibt, die Macht Jesu Christi, Empire State Building mal 10 hoch 10. Wenn wir uns das vorstellen, müsste wahrscheinlich eine Fläche haben wie München oder so, in den Weltraum hinausragend, das ist der Machtbereich Jesu Christi. Die Macht Satans ist eine Telefonzelle. Das muss uns immer bewusst sein. Ja? Das Problem ist bloß, es gibt viele Menschen, die sind in dieser Zelle drin, sind in dieser Zelle gefangen und erleben Schreckliches, ja, bis sie vielleicht ihr Leben einfach aufgeben, sich umbringen. Emil Brunner schrieb, die wichtigste Lehre des Teufels ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt ist. Antholzer schreibt, wo ein Wille zur Umkehr ist. Also wir hatten mal einen belasteten Menschen, Lothar, und der hat Spukerscheinungen gehabt. Und es war ganz am Anfang, ich mache das ja seit 25 Jahren hier, das hat sich entwickelt, aufgebaut. Ja. Und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Ja. Dann hatten wir einen sehr kompetenten Evangelisten in der Nähe, namens Helmut Meyer, und der hat gesagt, und wir hatten diese Angst, wenn jemand so belastet ist, so schwer belastet ist, der kann ja gar nicht zu Gott kommen. Und dann hat er uns gesagt, niemand kann einen Menschen davon abhalten, zu Christus zu kommen. Kann er noch, und sei er noch so belastet, ist auch wichtig in der okkulten Seelsorge. Und eben dieser Antholzer ist hier falsch geschrieben, Roland Antholzer schreibt, wo ein Wille zur Umkehr ist, mag er auch noch so schwach sein, da wird Gott eingreifen und Satan in die Schranken weisen. Mag die Belastung noch so groß sein. Wir haben hier Leute, die haben auch Esoterik erlebt, waren tief drin und die wissen, dass Gott greift trotzdem ein, wenn jemand möchte. Wie passiert jetzt die Heilung, die Befreiung? Durch Exorzismus, durch Muskelkampf? Nein, durch dieses so sehr, und da kommt das Wesen Gottes raus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit Menschen rauskommen aus diesen Telefonzellen, aus diesen Engen, aus diesen Bindungen, aus ihrer Verzweiflung, damit sie nicht verloren gehen, sondern etwas viel Besseres haben als Esoterik, als transzendente Erlebnisse der okkulten Welt. Sie haben das Leben in Überfluss. Jesus Christus selbst ist. Befreiung geschieht allein über das Kreuz. Der Preis, die Schuld ist bezahlt worden am Kreuz von Golgatha. Das ist wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen. In Kolosser 2 heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Unser persönlicher Schuldschein am Kreuz. Auf diese Weise heißt es weiter, auf diese Weise, nicht durch Exorzismus, weiße, schwarze Magie, die gegeneinander kämpfen, auf diese Weise, durch das Kreuz, wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Natürlich hätte er die Macht gehabt, ja, schauen wir uns das Machtverhältnis an, das anders zu regeln, das ganz bewusst so geregelt, weil es um Sündmündigkeit und Freiheit geht. Christus hat den Preis bezahlt. Es geht also um eine punktuelle Inanspruchnahme, sich meine Schuld zu Christus hinbringen, meine okkulte Sünde. Schauen wir uns da noch ein bisschen genauer an. Und das magische Denken, in welchen oft der Esoteriker so drinsteckt, das wird langsam verändert durch eine Beziehung zu Jesus Christus, durch eine tägliche Beziehung zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Wir hatten gestern noch Apostelgeschichte 26. Das ist jetzt auch noch wichtig für das Absagegebet. Das geht um das Augen aufmachen, ja. In Apostelgeschichte 26, da wird uns beschrieben die Bekehrungsgeschichte des Paulus vor Damaskus. Da wurde er niedergeworfen, hat er ja eine Transzendenzerfahrung gemacht. Wer ist ihm begegnet? Der lebendige Christus. Da heißt es, ich will dich erretten, Paulus, von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende. Warum will er das tun? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Deswegen auch diese Seminare sollen Augen geöffnet werden, Menschen sollen das erfahren, von der Finsternis in das Licht zu kommen. Jetzt ist es manchmal nicht so einfach, manche Leute sagen, hab schon Absagegebet gemacht, ich werde nicht frei und so weiter. Dieses Epistrepsei, sie heißt, sich zur Umkehr, sich nötigen, sich losreißen, sich loswickeln lassen. Ja, es ist da wichtig, dass ich Entscheidungen treffe. Entscheidungen müssen fallen, auch in dem Bereich, dass ich sage, Es muss alles vor einem Absagegebet, alles esoterische Literatur oder sonstiges, muss alles weg. Ich muss alles vernichten. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich ganz strikt davon trennen. Und da spricht die Erfahrung, die Leute hängen oft an diesen Dingen. Wir waren mal bei einer Vollblut-Esoterikerin, die war auf so einem Seminar, stammen viele Bücher von ihr, und die hatte Götzen, alles Mögliche hatte sie, so Energiegeräte, Orgongeräte und. Und von manchen Dingen, mehr ist das denn auch oder so. Ne? Also lieber etwas zu viel, wenn ich ein Absagegebet vorhabe, so eine richtige Bekehrung hin zu Jesus Christus, dann lieber zu viel abwerfen an esoterischen, okkulten Ballast als zu wenig. Ja. Weil sonst kann man vielleicht Probleme kriegen. Es wird keine Sünde mehr entschiedener geleugnet als die okkulte Sünde. Gestern schon gesagt, gehört das denn auch noch dazu? Das sind die Bindungen, die hatten wir schon. Ach ja, das hatte ich nur diese Folie nochmal, wegen diesen Leugnen. Also ich hatte es auch schon mal erwähnt, es gibt Menschen, sind Christen, sagen sie sind Christen und betätigen sich auf esoterischem Gebiet. Aber da erzählt mir die Person, dass sie eine schwarze Gestalt immer wieder neben ihrem Bett stehen sieht. Ja. Und sie sieht das Symptom, weiß, was sie tut, aber will das, was sie tut, nicht aufgeben. Also das ist dieses Problem oft, ja, dieses Verhaftetsein. Also mir wäre sowas zu heiß. Nochmal zusammenfassen, es geht um Augenöffnen, Erkenntnis über die okkulte Sünde. Es geht um diese Entscheidung, Trennung von allen okkulten Praktiken und Gegenständen. Bekenntnislos, sage ich, Gebet. Wer so ein Gebet macht, ich habe es gestern jemand erzählt, kann es für sich zu Hause machen, allein auch, wenn es kein höherer Grad an Belastung oder auch wenn nicht irgendwelche tiefen esoterischen Praktiken durchgeführt wurden. Aber wichtig ist, wenn man es alleine tut auch, es sollte immer hörbar laut gesprochen werden, das Gebet, und jede Sünde einzeln zum Kreuz gebracht werden. Also da brauchen auch keine beschwörenden Gebete gesprochen werden. Das wird manchmal in der Seelsorge gemacht, das ist völliger Quatsch. Ne? Beschwörung gibt es in der Magie. Sondern ein ganz schlichtes Gebet, Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich in meiner Vergangenheit mit Horoskopen da oder bei der Kartenlegerin war oder sonst irgendwas. Reinige mich von dieser Sünde durch dein Blut, ich preise, ich danke dich dafür, danke dir dafür, dass du mir diese Sünde weggenommen hast. Amen. Nächster Punkt, ja. Und so ist ein Absagegebet, ja. Bei schwierigeren Fällen, bei tieferen Belastungen sollten eventuell Zeugen dabei sein, Seelsorger dabei sein. Übergabegebet sollte dann kommen, Jesus Christus die Führung des persönlichen Lebens anvertrauen, und dann passiert was. Esoteriker sagt, ja, dann bin ich alles los. Ne? Was ist denn dann? Es passiert auch im Glauben eine Transformation. Das hört sich jetzt esoterisch an, aber die Transformation finden wir in Kolosser 1, Vers 13. Die lesen wir gleich. Ich habe da noch eine andere Folie dazwischen. Nämlich Ratschlag nochmal für die Seelsorge kurz. Durch die unbiblische Auseinandersetzung mit Satan, also man darf nicht so ein Absagegebet zu leicht nehmen, durch die unbiblische Auseinandersetzung mit Satan, die nicht selten von Furcht und Faszination begleitet ist, erhält dieser erst Zugang zum Leben der Beteiligten und es treten wirklich dämonische Manifestationen auf, die den Seelsorger und den Ratsuchenden in ihrem Irrtum noch bestärken. Es kann zu schweren psychischen Verletzungen kommen, Wahnvorstellungen, geistlicher Schädigung. Und hier sagt Antholzer, hier kommen wir vielleicht auch mit dem Gesetz in Konflikt. Nochmal die Grundsätze für den Seelsorgedienst. Unerschütterliches Vertrauen allein in das Opfer von Golgatha. Ganz wichtig. Wissen um den Machtbereich Jesu Christi. Dieses Hochhaus nicht vergessen, Telefonzelle. Dann das Blut Jesu ist kein magisches Mittel, denken oft viele Christen. Ich stelle mich unter das Blut Jesu. Das Blut Jesu hat die okkulte Sünde bezahlt. Dafür können wir Jesus Christus preisen, Gott preisen. Ja. Es ist kein magisches Mittel, keine Methode oder rituelle Handlungen ausführen. Also da werden Dinge beschrieben, der Frankenpost gab es da bloß, da hat man dann Briefe mit Bibelsprüchen in Körperöffnungen von Personen eingeführt und so weiter, um da Dämonen auszutreiben. Also es gibt da verrückte Dinge. Keine zusätzliche Dramatik aufbauen. Nüchternheit und Gelassenheit ist gefragt. Und was wichtig ist, wir sprechen auf keinen Fall mit Dämonen oder Satan. Auf keinen Fall. Es wird passiert oft in der charismatischen Bewegung, da in dem Heilungsdienst auf keinen Fall hochgefährlicher, muss man aufpassen. Ja. Die Charismatiker, ja, das war hochgefährlich. Ja. Da kommt es dann zu diesen Schädigungen. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Ja. Es geht. Ein einfaches, schlichtes Gebet. Der Preis ist ja schon bezahlt. Ich nehme es in Anspruch im Glauben. Ja. Jetzt kommt dieser Kolosser 1, 13 bis 14, diese Transformation, was dann passiert. Das ist mein Geschenk zum Abschluss dieser vier Abende. In der Schlachterübersetzung heißt es, er Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In der King James Übersetzung heißt, dass wir who had delivered us from the power domain of the darkness, also diese Telefonzelle des Teufels, da sind wir rausgenommen worden. Ja, wir haben eine Ortsveränderung. Jeder Mensch, der Jesus Christus annimmt als seinen Herrn, erlebt diese Ortsveränderung. Er wird von diesem Ort auf diesen Ort gestellt. Das macht Gott. Ja. Also wir leben jetzt in diesem Wolkenkratzer, in diesem Empire State Building, Herrschaftsbereich Jesu Christi, wenn wir ihn als Herrn annehmen. Allein Jesus kann uns frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Christus ist unbeschreiblich stärker als Satan. Die wichtigste Lehre des Teufels ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt ist. Christus ist für mich gestorben. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und ich darf Sie einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Großallmächtiger Gott, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir so viel erfahren durften in diesen vier Vorträgen. Wir wollen dir Danke sagen für die Erkenntnisse, die du schenkst. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir das Wunderwirken deines Heiligen Geistes sehen dürfen, wie du Augen öffnest, dass sich Menschen bekehren von der Finsternis zu deinem wunderbaren Licht. Herr, wir wollen jetzt bitten, für all diejenigen, die in Bindungen sind, die Probleme haben, gib doch, dass Menschen den Weg zu dir finden, sich ganz auf deine Seite zu stellen, sich entschieden auf deine Seite zu stellen und dieses wunderbare Leben aus dir zu erfahren. Wir danken dir, dass du uns gesegnet hast, diese vier Vorträge, dass du bei uns warst. Amen.